Namaste, Satya Mayonette.
Namaste, Helen.
Jetzt haben wir also wieder Gelegenheit, Gedanken und Worte auszutauschen über das, was fast unbeschreiblich ist, nämlich das Verkörperte. Die verkörperte Realisation, also wie so ein Erleben im Alltag und im ganz normalen Leben ist, da würde ich mich gerne mit dir heute drüber unterhalten. Das interessiert mich am meisten. Nicht so unbedingt der Weg zur Realisation, sondern wie ist das? Wie gestaltet sich das Leben, wenn Realisation in welchem Maß auch immer erfolgt ist? Und jeder neue Tag bringt ja neue Eindrücke und scheinbare Geschichten. Und ist es eigentlich irgendwie lieblos, das, was sich da entfaltet, als nur Geschichte abzutun? Wie empfindest du das? Ist das zu übersehen, als zu ignorieren? Oder ist das ein bisschen lieblos, das, was sich als Geschichte entfaltet, als nur Geschichte, nur Story abzutun?
Ich kann das nicht trennen. Realisation bedeutet, dass es keine Trennung mehr gibt. Die Geschichte ist wahr und gleichzeitig Illusion. Ich kann da nicht mehr unterscheiden. Das Leben, was viele als auch das persönliche Leben als Geschichte sehen, ist bereits die absolute Wahrheit. In jeder Facette, in jedem Moment, in jedem Gedanken, in jedem Gefühl, nichts ist ausgenommen. Diese Unterteilung, die wir machen zwischen Wahrheit und Geschichte, ist illusionär im Denken. Sie wird von mir nicht mehr erfahren. Ich erfahre, was geschieht, so wie es ist, ununterbrochen als Wahrheit, als Liebe, als das, was es ist.
Das, was sich so täglich zeigt, entweder aus uns heraus oder auch aus den Nachrichten entnommen, aus der Umgebung entnommen, was da als Farbe, Qualität und Erlebnisqualität rauskommt. Da geschieht doch noch Beurteilung. Im normalen Leben denkt man doch, ja, das sind jetzt schlechte Nachrichten oder das ist eine schlechte Eigenschaft von mir oder von demjenigen, mit dem ich zusammen bin. Erlebst du das auch noch so?
Natürlich. Aber all das ist kein Widerspruch. All das ist absolute Wahrheit. All das bin ich. Ich bin jedes Urteil, ich bin jeder Gedanke, ich bin jedes Gefühl. Das ist, ich kann das nicht mehr trennen. Ja, da ist keine, da geschieht kein, das dürfte jetzt aber nicht sein oder das sollte anders sein oder ich kann mich herrlich aufregen über Dinge. Und da ist kein Widerstand mehr dagegen, gegen das Aufregen. Es ist nichts ausgenommen. Realisation bedeutet, dass ganz klar ständig erfahren wird, dass es nichts außerhalb der Wahrheit gibt. Nichts. Es gibt nur Wahrheit. Es gibt nichts anderes. Selbst eine Trennung, die gefühlt wird, ist die Wahrheit, wenn sie gefühlt wird. In dem Moment. Und im nächsten Moment ist sie vielleicht schon wieder, hä, war was? Es gibt keinen Zustand, der Wahrheit wäre, im Gegensatz zu anderen Zuständen, die nicht Wahrheit wären. Es gibt nur Wahrheit. Wenn ich es auf mein Ich beziehe, kann ich sagen, es gibt nur mich. Dieses Ich ist das Selbst. Es ist nicht mehr gebunden an Identifikationen. Und doch können alle Identifikationen darin auftauchen. Diese Identifikationen kommen und gehen und berühren das Selbst, berühren mich nicht. Sie geschehen spielerisch und vorübergehend. Und es ist eine große Freude, in diese Rollen zu schlüpfen und dieses Spiel zu spielen. Mal dies zu sein, mal das zu sein. Und immer dabei zu wissen, dass es nur ein Spiel ist. Dass ich die Wahrheit bin, die das spielt. Die den Jens spielt, die die Marionette spielt, die den Satya spielt.
Ja, dann kann ich ja vielleicht gleich eine Frage auch noch nach deiner Namenswahl anschließen. Da hat es ja kürzlich nochmal eine Umbenennung oder eine genauere Bezeichnung gegeben. Magst du da was zu sagen zu deinem momentanen Namen?
Im Jahr 2000 fing es an mit der Marionette. Da war nur die Marionette da. Es wurde ganz klar erfahren, dass ich nicht der Handelnde bin. Dass es keinen Handelnden gibt. Der Name Jens war damals vollkommen leer. Ich habe ihn natürlich weiterbehalten, aber er hatte keine Bedeutung mehr für mich. Und deswegen nannte ich mich am Anfang Mario Nette in zwei Worten. Das fand ich dann irgendwann auch nicht mehr so gut. Später kam dann Jens dazu wieder. Dann hieß ich Jens Marionette. Davor noch mal kurz Marionette Jens, dann Jens Marionette. Dann hatte ich das Gefühl, dass das zu wenig ist. Dass das, der persönliche Name Jens und die reine Marionette, die ja als Bild unvollständig ist, weil sie hat Fäden. Und das vollständige Bild der Marionette ist jemand, der die Fäden zieht. Und ich wurde im Laufe der Jahre öfters gefragt, wer zieht denn da die Fäden? Und da habe ich dann gesagt, Gott. Deshalb kam später Satya als Name dazu, was bedeutet die Wahrheit, der Wahrhaftige. Dann gab es eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, dass alles falsch ist, dass ich mir da was angemaßt hatte. Und dann hatte ich den Namen Satya wieder abgelegt, weil es sich nicht mehr stimmig anfühlte. Und vor kurzem hatte ich das Gefühl, ich wurde weiterhin dann als Satya angesprochen von mehreren Leuten und das fühlte sich aber gut an. Und ich merkte auch, dass Menschen es mochten, mich mit Satya anzusprechen. Und dann habe ich die Idee gehabt, dass Satya Jens Marionette als Name mir zu lang ist. Und dass ich schon alles weggelassen hatte in der letzten Zeit bis auf Jens. Und man fand die Idee Satya Marionette als polaren Namen. Satya steht für den, die Wahrheit zieht die Fäden, die Marionette wird bewegt. Das sind die beiden Pole in meinem Namen. Beides ist vorhanden. Die Marionette hier wird bewegt. Die Wahrheit ist das, was alles bewegt. Deswegen finde ich im Moment Satya Marionette am stimmigsten. Ich sage es mal gleich, es kann sein, dass der komplette Name irgendwann abgelegt wird und nur noch ein einziger Name irgendwann da ist. Diesen Namen kenne ich noch nicht und es kann sein, dass mir den jemand anders irgendwann gibt. Und, tja, keine Ahnung. Momentan ist das halt der Name.
Und den trägst du auch mit Selbstsicherheit, all die Namen davor hast du auch mit einer gewissen Selbstsicherheit getragen. Es ist im Moment eben ein sicheres Gefühl, ein wahrhaftiges Gefühl. Ja. Und die Wahrheit ist zwar immer die gleiche, die kann aber verschiedene Namen haben, verschiedene Gesichter haben, verschiedene Ausdrucksformen haben. Ist das so, so richtig zu verstehen?
Die Wahrheit hat alle Ausdrucksformen, jede. Und sie ist nicht mit Namen zu benennen. Und doch muss diese Erscheinung hier irgendwie benannt werden. Und wenn ich mit Menschen im Satsang bin, dann finde ich den Namen Satya mal netter als am passendsten. Oder einfach nur Satya dann in dem Fall. Dann finde ich als am stimmigsten momentan.
Diese Selbstsicherheit, dass alles, was geschieht, die Wahrheit ist, kann das Menschen im Alltag helfen, die mittendrin knietief in existenziellen Problemen stehen, die eben hinnehmen müssen, dass vielleicht Krankheit, Jobverlust, Beziehungsprobleme auftreten, kann den Menschen das helfen, dass, wenn das gefühlt wird, dass das göttliche Wahrheit ist, jetzt so und nicht einfach nur zu beseitigende Probleme sind. Ist das deine Erfahrung, dass das sehr hilfreich sein kann?
Ja. Als ich 1998 Advaita Vedanta kennenlernte, da geschah die Befreiung erstmal nur im Denken. Die klare Botschaft, dass es nur Wahrheit gibt, dass es nur das gibt, habe ich als sehr befreiend empfunden. Und obwohl es damals nur im Denken erstmal war, wurde mein Denken unglaublich erleichtert, weil ich war voll von Konzepten, voll von spirituellen Konzepten. Und diese Konzepte haben mich leiden lassen. Und Advaita Vedanta hat damit aufgeräumt. Und zwar radikal. Als die gedankliche Befreiung dann zur ständigen Erfahrung wurde im Jahr 2000, als es tiefer sank und auch wirklich erlebt wurde, dass das so ist, war das natürlich nochmal was vollkommen anderes. Und es ist unglaublich erleichternd, was alltägliche Probleme angeht, weil man klar erlebt, dass es nicht wirkliche Probleme sind. Es sind geträumte oder gedachte Probleme.
Wenn sich das Problem als Körperempfindung manifestiert, zum Beispiel wirklich Angst vor Jobverlust, dass es wie ein Schlag in den Magen ist oder herzzerreißender Beziehungsschmerz, wenn jemand stirbt oder auch ein körperliches Problem. Ist dann eine Entspannung im Körper möglich, wenn das Wissen sozusagen verinnerlicht wird, dass da nichts verkehrt ist am Geschehen?
Ja, ich habe es genauso erfahren. Seit dem Jahr 2000 habe ich ein viel intensiveres Körpergefühl. Es hat sich eine grundsätzliche Entspannung eingestellt. Ich konnte plötzlich die Stimme meines Körpers hören, der mir sagte, er will bestimmte Nahrungsmittel haben. Und auch Schmerzen wurden anders erlebt. Mehr aus einer Beobachterposition. Ich war nicht der Schmerz, sondern ich war der Beobachter, ich gewahrte den Schmerz, ich war der Zeuge des Schmerzes. Ich war nicht der Schmerz. Doch war der Schmerz unangenehm. Aber es ist keine Identifikation mehr damit erfolgt. Was als unglaublich erleichternd erlebt wird.
Wenn du auf deinen Entwicklungsweg zurückschaust, dann waren ja da auch spirituelle, hochintensive Erlebnisse vorhanden. Und davon berichten ja auch mehrere Menschen. Also das sind ja auch immer sehr interessante Beiträge. Hast du den Eindruck, dass der Hunger nach solchen spirituellen Erlebnissen irgendwann mal nachlässt. Also Stichwort Kundalini-Aufstieg oder Realisation des Absoluten. Wird ja auch oft so als Visitenkarte gegeben, wenn jemand erzählt, ja, wie ist denn dein Werdegang gewesen oder was wurde erlebt? Hört der spirituelle Hunger nach solch großartigen Erlebnissen irgendwann auf und man kann wirklich mit dem ganz normalen, banalen, schnöden Alltag in Kommunion, in göttlicher Kommunion sein?
Der hört erst auf, wenn die Realisation ständig ist. Wenn sie nicht mehr vorübergehend in ekstatischen Höhepunkten geschieht, sondern wenn sie zur Dauererfahrung, ich muss das Wort Erfahrung verwenden, aber Erfahrung kann das nicht beschreiben. Es ist jenseits von jeder Erfahrung. Allerdings gibt es sowas wie Gipfelerlebnisse, Durchbrüche in dieses Absolute, aus denen man wieder zurückkommt ins normale Bewusstsein. Das entfacht einen unglaublichen Hunger danach, dass diese Absolutheit als dauerhaft irgendwie integriert wird in den Alltag, in das, was ständig ist. Und dieser Hunger wird erst durch die wirkliche dauerhafte Realisation gestillt. Und das ist eine Erfahrung, wo das Wort Realisation noch nicht mal mehr ausreicht. Das müsste eigentlich, um das zu beschreiben, was da erfahren wird, ständig, muss das Wort eigentlich erst noch erfunden werden. Es passt in kein Wort. Es ist unmöglich in ein Wort. Ich benutze in letzter Zeit das Wort Realisation am liebsten, weil es irgendwie das am besten beschreibt für mein Empfinden. Ich nenne es auch das reine Selbst oder das absolute Ich. Und der Alltag läuft ganz genauso weiter und man erfreut sich auch an körperlichen Erfahrungen, an Kundalini-Phänomenen, aber das sind alles nur vorübergehende Variationen davon. Das sind Modulationen von immer demselben. So wie im viel zitierten Bild mit dem Ozean und den Wellen. Es sind Wellen und doch bleiben sie immer Wasser und das wird ständig erfahren. Ständig wird erfahren, dass das eins ist, dass das nicht mehr zu trennen ist. Dass jede Erfahrung, die im Selbst erscheint, das Selbst selber ist. Und somit hört jeder Hunger nach etwas anderem als das, was ist, auf. Es ist der Hunger nach dem, was ist und geschieht. Das ist eine Lust nach dem, was ständig ist. Und diese Lust ist gestillt und doch ist sie da gleichzeitig. Und sie wird ständig gestillt. Egal, was geschieht.
Kannst du Menschen damit helfen, mit dem, was bei dir sich gezeigt hat? Ist das überhaupt vermittelbar?
Ich erlebe, dass diese Kraft, diese Liebe, diese Wahrheit sich mitteilt, dass sie resoniert mit der überall vorhandenen Wahrheit in anderen Menschen. Es ist wie ein Zusammenschwingen, was der andere Mensch dann auch direkt erfährt. Als ein intensiveres Lebensgefühl, als eine ekstatische Erfahrung, als eine Öffnung, eine innere Öffnung. Ich erlebe, dass eine Energie vom Herzen, vom spirituellen Herzen ausgeht und das spirituelle Herz von anderen Menschen anrührt, bewegt. was dann auch erlebt wird. Und die Liebe in Aktion zu erleben mit anderen Menschen ist das schönste Geschenk, was man sich überhaupt nur vorstellen kann.
Das geschieht ja auch gerade auch bei dir oft wortlos in so einem Augendaschan, Augensatzang. Da erreichst du das Herz sehr direkt. Habe ich auch schon erfahren. Auch schon in deinen Satsangs gesehen.
Die Stille ist am mächtigsten. Die direkte Berührung durch den Augenkontakt, aber auch durch die Stille mit geschlossenen Augen, im selben Raum zu sein, miteinander sich zu fühlen, ist die stärkste Übertragung. Ist der stärkste Satsang.
Und was du da vermittelst, hilft das den Menschen, ihre Hingabe dann zu entfalten auch? Oder das wird ja nicht nur einfach konsumiert, das tut jetzt wohl wie so eine wohlige Decke, sondern kann das auch ein Keim sein, der sich dann nach und nach entfaltet? Ja, in der eigenen Realisation, dann im eigenen Bewusstsein. Ne? Und müsste man ja immer wieder zu dir kommen, immer wieder das bei dir abholen, na klar, ja. Und das ist mehr so eine Keimlegung oder eine Keimeröffnung in den Menschen, mit denen du dann bist. Ist das so?
Es kann beides sein. Es gibt Menschen, die kommen nicht regelmäßig zu mir, sondern selten oder vielleicht auch nur ein- oder zweimal. Und die werden durch den Kontakt dann sehr intensiv auf ihren Weg gebracht, sodass sie das Gefühl haben, nicht nochmal zurückkommen zu müssen. Und doch ist die wiederholte Begegnung sicherlich hilfreich. Es gibt die unterschiedlichsten Auswirkungen von Darshan oder Satsang. Das kann beim einen sich so auswirken, dass er immer wieder kommen möchte und beim nächsten einmalig, zweimalig. Es gibt da keine Regel. Das hängt von dem individuellen Menschen ab. Und jeder ist da vollkommen anders. Hilfreich ist es auf jeden Fall, wenn beide füreinander offen sind. Wenn beide Herzen offen sind, kann die Liebe fließen. Und dann geschieht alles von ganz allein.
Was sagt dir das Wort Hingabe? Deine eigene Hingabe oder eventuell die Hingabe der Menschen, mit denen du bist? Wie positionierst du dieses Wort in deiner Lehre, kann man nicht sagen, aber in deinem Wirken, ja. Mhm.
Hingabe ist die eine Hand, das eine Element, und Selbsterforschung die andere. Es gibt Menschen, die fühlen sich mehr zum Weg der Hingabe hingezogen, was auch Bhakti-Yoga genannt wird. Es gibt Menschen, die sehr stark sich zur Selbsterforschung hingezogen fühlen. Es gibt Menschen, die beides machen. Mein Weg gehört zu denen, die ich habe beides gemacht. Es war immer so, dass die Hingabe dann kam, wenn es mit der Selbsterforschung irgendwie nicht mehr weiterging, dann kam die Hingabe. Und dann ging es auf den Weg wieder weiter. Und dann kam wieder Selbsterforschung. Und das ging Hand in Hand beides bei mir.
Was bedeutet genau Hingabe? Ist es diese Offenheit an das, was geschieht? Oder an die Offenheit an den Lehrer, Guru? Was wird hingegeben?
gibst dich selbst hin. Nur dich selbst. Du legst dein Leben in Gottes Hand. Wenn du eine Beziehung zu dem Wort Gott hast, du kannst es auch Wahrheit nennen, du kannst es Liebe nennen, du kannst es nennen, wie du willst. Du nimmst das Wort, zu dem du die stärkste Beziehung hast. Dieser Kraft, diesem Wort oder dieser Idee, ich nehme jetzt mal Gott, du gibst dich Gott vollständig hin. Ich habe früher ganz oft gebetet, Gott, ich lege mein Leben in deine Hände vollständig und ohne jeden Vorbehalt. Ich lebe nur noch für dich. Das ist Hingabe. Wenn es kein Lippenbekenntnis ist. Am Anfang mag es ein Lippenbekenntnis sein, man merkt dann sehr schnell, wo die Grenzen der Hingabe sind. Es geschehen dann Dinge, wo man dann sagt, oh Gott, das will ich nicht. Aber die Hingabe reift mit der Zeit. Und irgendwann erkennt man, dass gerade das ganz Schlimme im Leben das Beste fast war, im Sinne der Befreiung, was passieren konnte. Und dann erkennt man in der Rückschau, wenn man sein eigenes Leben erinnert, dass alles absolut perfekt immer schon gewesen ist. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es doch so ist.
Die Ego-Trennung könnte ja auch formulieren, ja, ich bin nicht Gott, weil ich noch dies und das tue. Ich habe die und die Fehler gemacht oder mir wurde dies und das angetan. Und kannst du noch mal was zu dem Ausspruch sagen, sei still und wisse, ich bin Gott?
Sei still und erkenne, dass ich Gott bin.
Ja.
Steht in der Bibel. Und ist nach meinem Verständnis so gemeint, dass ich mir diesen Satz für mich selber sagen soll. Ich soll ihn nicht jemand anders sagen, sondern ich soll lesen, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ich soll erkennen, dass ich Gott bin. Dabei soll ich nicht so viel denken, das sagt, sei still. Oder sagen wir mal so, die Gedanken nicht so wichtig nehmen. Du hattest eigentlich noch was anderes?
Genau. Ja, diese Ego-Trennung, dass ja, man eben denkt,
genau.
Ich bin es noch nicht, weil ich habe so
genau.
Viele Gründe, warum ich das nicht sein kann.
Das sind all die Gedankenmuster, die Gedanken, denen wir Glauben schenken, die diese scheinbare Trennung produzieren. Diese gefühlte Trennung. Denn sie ist nicht real. Diese Trennung ist nicht real. Sie wird als absolut real erlebt, aber sie ist nicht real. Sie basiert auf Vorstellungen und Gedanken. Die Sonne hört nicht auf zu existieren, nur weil Wolken davor sind. Sie wird nur nicht gesehen in dem Moment.
Und wenn man so denkt, aber ja, ich kann doch nicht Gott sein, weil dann regt sich dann natürlich wieder so ein Widerspruch. Und dieser Haupteinwand ist ja auch oft, ja, wenn ich jetzt wirklich glaube und weiß, dass ich Gott bin, dann kann ich ja alles tun. Und das wäre ein Skandal.
Ich würde gerne von dem Wort Gott jetzt mal wegkommen. Mhm. Weil das so ein großes, in der monotheistischen Religionstradition, sind ja mehrere, drei große, sehr mit Absolutheitsvorstellungen belegt ist. Sehr, sehr konditioniert schon ist. Das ist ein sehr, sehr, sehr großes Wort. Und ich finde andere Worte im Sinne der Selbsterkenntnis angemessener, zum Beispiel Wahrheit oder allumfassende Liebe. Allumfassende Wahrheit, absolute Wahrheit, allumfassende Liebe. Absolutes Bewusstsein, reines Bewusstsein, reines Ich. Die Erfahrung, die reine Selbsterfahrung wird verschleiert durch diese ganzen Glaubenssätze. Ich muss erst noch dies, ich muss erst noch das, damit ich dann glücklich sein kann. Das nennen wir Maya. Illusion. Der Schleier. Und doch ist auch dieser Schleier, wenn er denn da ist, wenn er subjektiv da ist, ist er selbst die Realität. Es ist einfach nichts rauszunehmen aus dem Ganzen. Es ist unmöglich. Und auch diese Vorstellungen und Gedanken, wenn sie da sind, an denen ist in dem Moment, wo sie da sind, nichts falsch. Sie werden als leidvoll empfunden und dieses Leid erschafft die Lösung, die Überwindung wird erschaffen durch den Schmerz, durch das Leid, was dadurch verursacht wird. Und so löst sich die Illusion von selbst auf im Laufe der Zeit, automatisch.
Die größte schmerzhafte Erfahrung geht ja vorüber. Das Leben bringt ja dauernd Wandlungen mit sich. Und du weißt ja auch oft auf das hin, was eben unwandelbar ist, was das alles erfährt. Das auch führt schon zu einer Entspannung, wenn man das, den Wandel des Lebens so sieht. Der größte Herzschmerz geht irgendwann vorbei. Oder gerade wenn ein überwältigender Schmerz vielleicht von vielen Ecken auf einen einströmt. Dann scheint all das wegzubrechen. Aber eins eben nicht. Und das ist so unbenennbar, anwesend und akzeptierend.
Erst erscheint es so, dass es zwei verschiedene Ebenen gäbe. Die Ebene der Vergänglichkeit und die Ebene der Wahrheit. Und doch sind die beiden eins. Absolut eins. Brahman ist die Welt. Also Gott ist die Welt. Die Welt ist nicht getrennt von Gott. Gott ist die Welt. In jedem kleinen Detail. Alles. Es gibt nichts, es gibt nur Gott. Es gibt nur Wahrheit. Nur Bewusstsein. Die Worte sind je nach Stärken, nach Eigenbezug austauschbar.
Und wie findest du im Lebensvollzug an Stellen, wo du scheinbar Entscheidungen fällen musst, wie findest du da deine Sicherheit, wie entschieden werden soll? Du weißt, alles ist Gott. Damit ist ja nicht alles total egal. Also wie gleichgültig möglicherweise, aber
ja.
Wie kommst du zu Entscheidungen oder wie kommen Entscheidungen zu dir, die getroffen werden müssen im Leben?
Seit einiger Zeit mit absoluter Leichtigkeit, weil ganz klar ständig erfahren wird, dass es egal wie es entschieden wird, immer richtig ist. Es kommt so ein Gefühl der, das ist ein sehr großes Wort, aber ich möchte es trotzdem verwenden, es ist ein Gefühl der Unfehlbarkeit vorhanden. Es kann nichts schiefgehen. Man kann das Gefühl haben, persönlich gesehen, dass was schiefgegangen ist. Relativ. Jetzt muss ich wieder die Trennung machen. Das Problem ist, dass ich kann mit dualer Sprache unmöglich das immer genau treffen. Jetzt muss ich es trennen, weil du hast in der Relativität eine, also bezüglich der Relativität eine Frage gestellt und Entscheidungen. Das ist ja in der Ebene der Vergänglichkeit, die ich ja eben schon gerade verneint habe, beziehungsweise als eins erklärt habe, als identisch mit der Wahrheit erklärt habe. Und doch ist es so, dass ein Fokus dann auf die Vergänglichkeit geschieht und dann ist es auch richtig so. Und die Entscheidungen, die passieren, sind im ständigen Bewusstsein der Perfektion. Selbst wenn es total daneben geht, die totale Unperfektion ist aufgehoben in diese Absolutheit, ständig. Und das ist unglaublich, das ist Befreiung. Es gibt einfach nichts mehr, was daneben gehen kann. Nur relativ gesehen auf mich, dann auf die Person bezogen. Ja, da ist wieder was schiefgegangen. Und doch ist es absolut gesehen nicht schiefgegangen. Es kann absolut gesehen niemals schiefgehen.
Wenn da sich jetzt Widerspruch regt, wenn man jetzt sagt, das ist aber gründlich daneben gegangen, es sind Menschen oder die Umwelt ist zu Schaden gekommen. Wenn Schaden scheinbar entstanden ist und man auch eigentlich verhindern möchte, dass es erneut geschieht, wie siehst du das dann? Ist es so, dass man wiederum ins Grübeln kommt oder dann weiter dem Prozess vertraut, der sich so autonom auch zu entfalten scheint?
Schöne Frage. Es gibt persönlich gesehen absolute Lerneffekte, auch in der ständig erfahrenen absoluten Wahrheit, die nicht im Widerspruch stehen damit. Und doch wird ständig erfahren, dass wenn Schmerz durch diesen Menschen hier zugefügt wird, ohne das zu wollen, dann gibt es natürlich, das tut mir leid, das bereitet mir dann auch Schmerz, und doch steht das alles nie im Widerspruch zur Wahrheit, niemals. Und durch das eigene klare Realisieren der meiner Vergangenheit als perfekt, mit all ihren schlimmen Höllentrips, Depressionen und so weiter, wird klar, dass wenn Schmerz bei anderen Menschen, ohne dass ich das will, geschieht, dann ist das eben so gerade. Und dann ist das eben auch absolut richtig. Das heißt nicht, dass ich jetzt losgehe und absichtlich Leuten schade, mit dem Bewusstsein, das ist ja gut für die. Das tue ich nicht. Das geschieht nicht. Denn Realisation bedeutet auch, im spirituellen Herzen zu sein, welches ich als die absolute Liebe empfinde. Und die Liebe diese Liebe umfasst natürlich auch den Schmerz, aber da ist eine Kraft, ich empfinde das als etwas, was sehr wohlwollend ist, was nicht verletzen möchte. Und doch können Verletzungen geschehen. Wenn ich eine Fliege töte in meiner Wohnung, wenn das passiert, dann wird klar erfahren, dass zwar die Form zerstört wird, aber das, was die Fliege ist, das, was ich auch gleichzeitig bin, dadurch überhaupt nicht berührt wird. Das soll keine Einladung zum Töten sein, aber es geschieht manchmal.
Oder zu rücksichtslosem Verhalten.
Auch das nicht. Denn es geschieht, wenn das bei mir geschieht, geschieht es in einer absoluten Spontanität und auch in gewisser Weise in Liebe sogar.
Dein Weg ist ja der Weg des Herzens, so wie ich es empfunden habe, dass das Herz auch und das, was das Herz weiß, könnte man höher ansiedeln als das, was konzeptuell realisiert worden ist. Das allerhöchste Wissen, so habe ich dich verstanden, ist dem Herzen aber untergeordnet. Und ich hatte dich schon mal gefragt, da gibt es dieses Bild eben von Jesus am Kreuz und die Dornenkrone, die auf seinem Haupt ruht. Die wurde mal in so einem Bild beschrieben, ja, das sind all die Konzepte, die, das angehäufte Wissen, das tut dann vielleicht irgendwann weh oder nur noch weh, aber darunter ist ja der geöffnete Brustkorb Christi, er hängt ja da am Kreuz und da strömt eben Akzeptanz und Liebe sogar deinem eigenen Tod gegenüber in die Welt hinein. Also, kannst du noch mal was dazu sagen, dass es eben für dich, oder so wie ich es verstanden habe, das Herz höher ist als der Verstand?
Erstmal möchte ich unterscheiden zwischen dem körperlichen Herzen, und welches den Emotionen zugeordnet ist, und dem spirituellen Herzen. Ich erlebe das als zwei Herzen. Goethe hat gesagt, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Das sind für mich die zwei Herzen. Das eine ist die Emotionalität, das körperliche Herz, das schlagende Herz, und das andere ist sogar räumlich davon leicht getrennt, eher auf der rechten Seite, das spirituelle oder mystische Herz. Wenn ich also vom Herzen spreche, dann meine ich das spirituelle Herz. In dieses spirituelle Herz ist nicht lokalisierbar. Und doch gibt es eine Resonanzstelle im menschlichen Körper, die in der Brust ist, rechts vom Herzchakra. So empfinde ich das bei mir. Wenn ich mein Körperbewusstsein fühle, wenn ich meinen Körper fühle, dann ist der Fokus seit einiger Zeit mehr in der Mitte, der Brust mehr im Herzzentrum als im Kopf. Früher war das anders, früher war der Aufmerksamkeitsfokus im Kopf. Jetzt ist er im Herz. Aus diesen Herzen, aus dem mystischen Herzen, strömt eine Intuition, die höchste Weisheit, höchstes Wissen überhaupt ist. Ich erlebe das so, dass dieses Wissen meinen Verstand speist. Mit Eingebungen, mit Intuitionen, mit klaren Gedanken. Diese klaren Gedanken sind ganz klar von konzeptuellen gedanklichen Experimenten abzugrenzen. Sie unterscheiden sich vollkommen von normalen Gedanken in der Einfachheit, in ihrer Einfachheit, in ihrer Klarheit und in ihrer absoluten Wahrhaftigkeit. Wenn ich diesen klaren Gedanken meines Herzens folge, dann geschehen Wunder im Alltag, kleine Wunder. Dann weiß ich Dinge, die ich nicht wissen kann, und doch weiß ich sie. Du hattest christliche Symbolik angesprochen. Ich bin als Christ geboren und ich empfand deine Beschreibung als sehr zutreffend, die Dornenkrone als Symbole, als Symbol für die ganzen Gedanken und Konzepte, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die uns quälen, die uns unfrei machen. Die Transzendenz des Verstandes, die Transzendenz der Konzepte, die Transzendenz der Gedanken kann nur im Herzen stattfinden. Das Herz ist zwar räumlich, wenn der Mensch aufrecht steht, niedriger angesiedelt im Körper als der Verstand, der ja dem Gehirn zuzuordnen ist, dem Kopf. Und doch ist es höher. Das Herz ist höher als der Verstand. Das spirituelle Herz ist der Wohnsitz der absoluten Wahrheit. Der Wohnsitz des Selbst. Und die Realisation dieses Selbst, welches ich bin, welches vom Ich nicht verschieden ist, das Ich, welches in der Identifikation als Ego erlebt wird, ist das Selbst. Es gibt nicht mehrere Ichs. Dieses Ich-Gefühl ist der Schlüssel zum Selbst. Das Selbst ist das befreite Ich. Das von jeglicher Identifikation befreite Ich. Das absolute Ich. Welches nicht räumlich ist, welches nicht zeitlich ist. Dieses absolute Ich kann sich selbst realisieren, kann sich selbst schauen. Ohne ein zweites. Und das ist ein absolutes Mysterium. Wer das erfährt, weiß, wovon ich spreche. Es ist nicht zu verstehen. Häufig wird gesagt, man braucht zwei. Man braucht einen Spiegel, um das zu erkennen. Das ist nicht wahr. Das Selbst ist eines ohne ein zweites. Und sich seiner selbst vollkommen bewusst.
Liebt es sich auch selbst?
Es ist absolute Liebe. Es ist absolute Wahrheit. Es kann sich nicht selbst lieben, weil es bereits die Liebe ist. Denn das wäre wieder zwei. Es gibt nur das. Es gibt nur das Selbst.
Und vielleicht anders formuliert, der Ausdruck in der Welt, den das hat, der wird aber geliebt, ja, in den verschiedensten.
Der Ausdruck kann unterschiedliche Formen haben. Die klarste ist für mich reine Liebe. Anfassende Liebe. Das ist für mich der klarste Ausdruck des Selbst.
Ja, dann habe ich noch eine andere Frage. Es kommt ja in näherer Zukunft eine Indienreise auf dich zu. Du wirst Richtung Chennai aufbrechen, zum Berg. Ich weiß nicht, was so schön. Arunachala. Ich war noch nicht da, ja. Was zieht dich dahin jetzt? Also im jetzigen Augenblick, oder mit welchen Impulsen kommt da diese Reise möglicherweise zustande?
Ich habe schon seit vielen Jahren eine ganz starke innere Verbindung zu Indien. Das war ein Traum von mir, irgendwann nur noch da zu leben in Indien. Und diese Indienreise ist, ich war schon einmal in Indien, diese Indienreise ist ein erneutes Kennenlernen, diesmal hoffentlich länger als letztes Mal, von Indien. Und es hat eine Einladung gegeben, die für mich direkt von Gott gekommen ist. Gott hat mich nach Indien zum Arunachala eingeladen. Das war eine Intuition. Aber es ist auch eine reale Einladung gewesen. Trotzdem sagt mir mein Herz, das ist alles Gottes Einladung ist, komplett. Und ich fühle mich da jetzt hingezogen und es passiert. Die Reise ist in Planung und sie wird, so Gott will, stattfinden. Und ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich sehr darauf, diesen Berg kennenzulernen, diesen Ort, der da am Berg ist, kennenzulernen, der von allen meistens nur Tiru genannt wird. Die Wirkstätte von Ramana Maharshi. Und ich habe immer die, bekomme ständig die intuitive Botschaft, dass sich alles Weitere da finden wird. Und was sich da finden wird, weiß ich nicht. Und ich bin ganz gespannt. Da findet sich auch gar nichts. Denn es ist einfach nur eine schöne Urlaubsreise. Und ich lerne das einfach mal kennen. Das wird sich zeigen.
Wenn man dem Ruf des Herzens folgt, dann muss man nicht allzu viel vorher wissen.
Genau, man muss gar nichts wissen.
Am besten
gar nicht. Man braucht nur sein Herz zu fühlen und wenn da die ganz klare Intuition kommt, fahr nach Indien und das ist glasklar seit mehreren Monaten, dann gibt es keinen Zweifel mehr, dass es richtig ist, das zu tun. Egal, was dabei rauskommt.
Diese Impulse verspürt ja fast jeder in seinem Leben auch mal, Mensch, geh mal da und dahin. Und dann, es war in meinem Leben auch so, ja, in verschiedenen Stellen. mich wohin gezogen gefühlt habe und dann ist da plötzlich, also für die nächste Zeit, dann ein neuer Eindruck oder eine neue Erkenntnis oder auch ein neues Wirkungsfeld hat sich dann da aufgetan. Ganz überraschend oft. Und der Impuls, der war eigentlich so deutlich, aber leise. Jetzt nicht, dass ich, also doch, geh doch mal dahin, fahr mal dahin. Ne? Oder nimm mal Kontakt auf. Und dann, ja, dann dürfen sich Wunder entfalten und ja, große Erwartungen braucht man nicht haben, wenn das, was geschieht, ist dann wahr.
Die Botschaften des Herzens erlebe ich als sehr einfach und klar, in wenigen Worten häufig. Das sind keine, da wird nichts erklärt. Das sind, mach dies, mach das. Und es passiert und es ist wunderbar. Das ist einfach und klar. Und dem bedingungslos zu folgen, erfordert einen gewissen Mut. Aber das, je häufiger man dem folgt, desto einfacher wird es. Weil man auch merkt, dass selbst wenn dann was Schlimmes passiert, habe ich ständig erfahren, dass es gut war am Ende, dass das passiert ist. In einem höheren Sinne. In einem, im Sinne der Befreiung vom Leid.
Also macht der Weg des Herzens auf jeden Fall auch Mut, einfach den nächsten Schritt zu tun. In jeder Manns Leben, jeder Fraus Leben könnte das.
Wenn die Erfahrungen, die dann gemacht werden, richtig verstanden werden. Wenn man glaubt, dass alles, was aus der Intuition des Herzens kommt, dass das Friede, Freude, Eierkuchen wird, dann hat man sich getäuscht. Das ist nicht so. Da können ganz heftige Sachen passieren. Auch Schmerz und Leid kann da passieren. Und die Integration von solchen Erfahrungen, zu erkennen, dass das letztendlich nur befreiend gewirkt hat und dass das genau das Richtige war, auch wenn es verdammt schmerzhaft war, das ist die eigentliche Befreiung. Und dann gibt es irgendwann ein bedingungsloses Vertrauen in das Herz. Weil man jede Sekunde seines Lebens weiß, dass da nie immer schief gehen kann. Selbst wenn man den Gedanken folgt, selbst wenn man den Konzepten folgt, auch das ist dann das, was gerade passieren soll. Das ist dann vielleicht ab vom Herzen, ab von der Intuition. Man erlebt dann gewisse andere Erfahrungen und das bringt einen dann wieder ganz schnell zurück in die Intuition. Und das muss eben dann auch so sein. Man kann es nicht verpassen. Man kann es nicht vermasseln. Man kann es nicht verlieren. Ich kann die Wahrheit nicht verlieren. Ich kann mich selbst nicht verlieren. Unmöglich. Bei all dem, was jemals erfahren wurde, gab es immer nur mich. Ich war der konstante Faktor in allem. Immer.
Wenn du auf den physischen Tod schaust, was ist aus deiner Sicht da zu gewahren, wenn du einschaust?
Es gibt einen, natürlich einen körperlichen Tod, einen Tod der Form dieses Körpers, eine Auflösung. Das bedeutet aber nicht, dass das, was ich bin, sterben kann. Genauso wie ich erlebe, dass wenn die Form der Fliege zerstört wird, das, was die Fliege ist, die Wahrheit, die Fliege ist, nicht berührt wird. Genauso ist es mit meinem Körper, wenn der zerstört wird. Ich sterbe nicht. Ich kann nicht sterben. Unmöglich. Das kann von einem Gedanken, von einem Glauben zur absoluten Gewissheit, zum Wissen, zum unerschütterlichen, zum absoluten Wissen werden. Im Zuge dieses absoluten Wissens um die Unsterblichkeit des Selbst erlischt jede Todesangst. obwohl der Körper abwehrend reagieren kann, obwohl es äußerlich so aussehen kann, als ob eine Abwehr, als ob Todesangst stattfindet, kann sie auch im Körper in gewisser Weise stattfinden. Der Körper besteht aus fast unendlich vielen einzelnen Zellen, einzelnen Weben, die alle letztlich einzelne Lebewesen sind. Und da ist ein ganz starker Lebenswillen vorhanden auf allen Ebenen.
Wenn du noch Wünsche hast, wie würdest du die formulieren? Hast du noch, zum Beispiel würde ich dir jetzt gerne wünschen, dass du eine gute Reise hast und viele wundervolle Begegnungen und Eindrücke. Wünschst du dir noch was oder ist es so, dass du dir für andere Menschen etwas wünschst? Gibt es noch was zu wünschen?
Zu erleben, wie die Liebe sich multipliziert, wenn sie geteilt wird, ist das Schönste. Und es ist kein Wunsch, aber es ist eine unendliche Freude, das zu erleben. Dass die Liebe mehr wird, wenn man sie teilt. Und es ist ein Sog, ein Strom da in die Richtung. Die Liebe möchte scheinbar sich vermehren, sich ausbreiten, sich andere Menschen entflammen, andere Menschen vom Leid befreien, andere Menschen lieben, andere Wesen lieben, alles lieben. Es ist kein Wunsch, aber es geschieht. Und es ist höchste Freude, höchstes Glück, das zu erleben.
Das ist so ein schöner Abschluss, da habe ich keine weiteren Fragen zu und mag es auch nicht kommentieren. Herzlichen Dank und Namaste.
Namaste, ich danke dir.